HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Weltumseglerin Mareike Gur. Gastgeber ist Hans-Jürg Mende. Einmal um die ganze Welt, das hat Herr Karel Gott ja mal gesungen und weiter ging's im Text. Und die Taschen voller Geld, dass es auch ohne die Taschen voller Geld geht, man dann noch um die Welt kommt. Und das mit einem Segelboot hat Mareike Gur bewiesen. Sie ist Ende September nach 4,5 Jahren von ihrer Weltumsegelung zurückgekehrt. Mareike Gur, wie haben Sie sich denn eingelebt wieder hier an Land?
Gar nicht so einfach. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auch noch nicht ganz angekommen. Das dauert sicherlich eine Weile, bis man das, was hier auch an Hektik, an vielen Menschen, an ungeheurer Lärmbelästigung, ehrlich gesagt, bis ich das verkraftet habe. Ich möchte auch schnell wieder aufs Wasser.
Wenn Sie die Mareike Gur des Jahres 2012 sehen und dann die von heute, was hat sich da verändert in Ihnen?
Ich glaube, ein Stück Gelassenheit, definitiv. Ich habe, bevor ich losgefahren bin, auch ganz genau in diesem Hamsterrad gesteckt. Und tatsächlich muss ich jetzt schon wieder aufpassen, dass mir das nicht auch so passiert. Denn es sind viele Termine, viele Sachen, die irgendwie bedacht werden müssen. Auf einem Boot ist das ein ganz anderer Kosmos. Und man ist losgekoppelt. Man hat auch viel zu tun, aber es ist eine kleine eigene Welt, die ein bisschen separiert ist.
45.000 Seemeilen für Nicht-Segler, 83.000 Kilometer sind es etwa, 37 Länder, 134 Inseln, soweit die Statistik, aber die Statistik sagt natürlich gar nichts. Es sind eine Fülle von Eindrücken, von tiefen Erlebnissen, die dahinterstehen. Wenn Sie an diese Reise zurückblicken heute, ist das wie ein Traum?
Nein, die Welt existiert ja wirklich da draußen und sie ist nur ganz anders als das, was jetzt momentan auch auf meinem Schreibtisch liegt und was um mich rum ist. Aber ich bin auch täglich dabei, die Fotos zu sortieren und bin dann genau wieder vor Ort. Also in Gedanken ist das nicht so weit weg. Das sind schon eher Parallelwelten. Es ist kein Traum, aber es ist eine, die relativ wenig mit dem zu tun hat, was wir hier leben.
Ich sage das mit dem Traum, weil ich das immer erlebe, wenn man sich in ein Flugzeug setzt, aussteigt, dann dort eine Zeit verbringt, wieder zurückfliegt. Man empfindet das tatsächlich als etwas, was man erlebt hat, das weiß man auch, man hat es erlebt, aber man hat es nicht wirklich realisiert. Jetzt ist Segeln ja eine Reiseform, die in einer, sagen wir mal, menschlichen Geschwindigkeit abläuft, so ähnlich wie Fahrradfahren oder Gehen, Wandern.
Sehr, sehr langsam und das ist das Schöne daran. Man ist nicht plötzlich irgendwo anders, sondern man hat sich das auch erarbeitet. Es dauert ein bisschen, bis man dann beispielsweise einen Ozean überquert hat, 2-3 Wochen. Und wenn man drüben ist, freut man sich auch wirklich ungeheuerlich angekommen zu sein und was Neues zu erleben und neue Menschen und Kulturen kennenzulernen.
Es ist die sogenannte Barfußroute, die Sie gesegelt sind, so nennt man das unter Weltumseglern. Das heißt, sie ist grob am Äquator orientiert, ein bisschen weiter drunter, ein bisschen weiter oben. Haben Sie das so erlebt, dass Sie eigentlich irgendwann, ja, nur noch im Bikini und barfuß laufen konnten?
Das hat sich tatsächlich füßlich ausgeweitet sozusagen. Meine Füße sind es nicht mehr gewohnt, Schuhe zu tragen und haben jetzt echte Probleme.
Jetzt sind Sie in Stiefeln aber
ja,
heute
das
gekommen.
Das ist ganz hart, das ist eine ganze Menge Einengung sozusagen. Ich habe wirklich die ganze Zeit in Flipflops gelebt.
Gab es den Moment, an dem Sie sich, sagen wir mal, in den kühlen Norden gewünscht
Nein.
hätten? Gab es nicht. Mareike Gur, wie immer hier in Doppelkopf haben wir Sie gefragt, welche Musik wir spielen dürfen. Das ist Hayley Westenra, ist eine Neuseeländerin. Woher kennen Sie diese Musik? Was bedeutet sie für Sie?
Ja, das ist schon wirklich Neuseeland, aber auch sehr pazifisch. Ganz wunderbare Klänge, die mich an die Südsee erinnern.
Das war Musik ausgesucht von Mareike Gur, heute hier bei Doppelkopf am Tisch. Mareike Gur hat die Welt umsegelt und zwar als verantwortliche Skipperin. So viele Frauen gibt es gar nicht, die sich das wagen. Und das war Musik von Hayley Westenra, Pocahontas Carré Anna. Wo haben Sie das Stück kennengelernt?
Neuseeländische Musik? Ja, ich habe das in Neuseeland, habe ich Musik von ihr gehört. Und da es die ursprüngliche Maori-Sprache ist, also das Einheimische, sie hat auch englische Songs geschrieben und gesungen, aber ich finde dieses so sehr viel authentischer und sehr viel mehr mit Neuseeland verbunden für mich.
Sie sind die sogenannte Barfußroute gesegelt mit ein paar Abstechern. Die beginnt also auf den Kanaren, dann rüber in die Karibik. Die weiteren Stationen, Panama?
Ganz grob, ja. Also man segelt im Herbst, Winter über den Atlantik, um dann zur Nicht-Hurricane-Saison in der Karibik zu sein. Dann bin ich über Haiti gesegelt, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich dort ein Waisenhaus unterstütze. Und von dort durch den Panama-Kanal in den Pazifik. Und da beginnt dann eigentlich das wahre Abenteuer, denn das ist tatsächlich der Ozean, der so weit weg ist und so viel größer als das, was wir vor der Tür liegen haben. Und die Inseln dort drin extrem verstreut und klein sind.
Und von dort aus nach Australien,
Neuseeland? Genau, da, also im Pazifik tatsächlich fast 2,5 Jahre inklusive der australischen Küste. Einmal bis nach Neuseeland runter, wieder nach Tonga hoch, also wieder Richtung Äquator. Denn wir müssen ja aus der, auch hier heißt es Cyclone Season, nicht Hurricane Season, aber es sind die tropischen Wirbelstürme, die uns dort begegnen können im Sommerhalbjahr. Und dementsprechend dann von Neuseeland im April wieder Richtung Tonga und dann über Australien, Nordküste nach Indonesien. Und von dort nach Südafrika und dann über Brasilien, die Karibik und den Nordatlantik wieder zurück nach Europa.
Ich habe vorhin gesagt, die Taschen ohne Geld gefüllt. Sie haben das anders organisiert. Sie haben Gäste an Bord genommen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich habe kein eigenes Schiff. Also war die Idee, es gibt ja viele Schiffe. Es gibt auch viele Schiffe, die ungenutzt sind oder die jemanden suchen, der es nutzen kann. Und dieses Schiff ist dafür gebaut worden, ein Katamaran Aluminium, der ist dafür gebaut worden, um die Welt zu segeln.
Also ein Katamaran, ein Boot mit 2 Rümpfen.
Genau, 2 Rümpfe, viel Platz, auch viel Komfort und genau dafür konzipiert, auch mit Gästen, um die Welt zu segeln. Und ich suchte ein Schiff, die Eigner bzw. die Firma, die das Schiff betreibt, suchte einen Skipper. Die wollten eigentlich Karibik-Mittelmeer, die typische Charterroute. Da habe ich gesagt, nee, das ist gar nicht meins, ich will unbedingt in den Pazifik. Und dann haben wir uns irgendwann geeinigt, dass daraus dann eben eine Weltumsegelung wird. Und ich also nicht zahle, aber dafür halt Gäste mitnehme, die ihren Unkostenbeitrag praktisch richten. Denn so ein Schiff ist nie wirklich ein großes Wirtschaftsunternehmen. Aber es soll doch dementsprechend ein bisschen was in die Kasse kommen.
Etwa 140 Gäste haben Sie an Bord gehabt, darüber sprechen wir gleich noch. Sind Sie auch bestimmte Routen alleine gesegelt, in denen Sie niemanden gefunden haben?
Ja, kleine Stücke, also maximal 500 Meilen, beispielsweise Sydney nach Brisbane. Da war dann schlichtweg keine Zeit mehr, das musste schnell gehen. Und ich hatte auch keine Crew, die ich so kurzfristig noch finden konnte. Ich genieße das schon, auch mal ganz alleine zu segeln. Es ist auch gut, sich immer wieder zu vergewissern, dass ich das Schiff alleine beherrsche. Das ist immer ganz wichtig für mich gewesen.
Aber Sie sind nicht so von Natur aus der einsame Wolf, der da gar niemanden möchte und braucht.
Ich finde es auch toll, Sachen zu teilen, Erlebnisse zu teilen und auch vielen Leuten die Möglichkeit geben, so ein bisschen dabei zu sein. Denn wo gibt's das schon mal? Also gerade Südsee, da kann man nicht mal eben so mitsegeln. Deswegen finde ich das schön, sowas anbieten zu können. Und den Leuten, die das schon immer mal machen wollten, aber definitiv kein eigenes Schiff und auch nicht die Möglichkeit haben, selber zu skippern, ein kleines Teilstück mitzuerleben. Und alleine sein, ja, gerne mal, aber ich bin ein Gesellschaftsmensch, ganz klar.
Sie sind richtige Hamburger Dern, glaube ich, sagt man. Ich bin ja Hesse, weiß nicht genau, wie heißt das genau? Dern?
Hamburger Dern, ja.
Hamburger Dern. Und Sie haben mit der Familie zu segeln begonnen. Jetzt gibt es viele Familien, da fängt man an zu segeln und die Jugendlichen, die haben dann erstmal eine Zeit lang die Nase voll. Wieso ist das bei Ihnen so auf fruchtbaren Boden?
Es war fast eher andersrum. Bin nicht so viel mit der Familie gesegelt, schon ein bisschen, aber damit bekommt man noch nicht so viel mit. Und dann hat es eigentlich mit 15 hat es so richtig angefangen, mir Spaß zu machen, auch richtig was zu lernen. Ich habe dann die Schiffe meines Vaters segeln dürfen.
Die Schiffe meines Vaters?
Trimarane waren das. Das waren anfangs also natürlich drei Rümpfe ohne Motor und natürlich basic und klein. Wir waren anfangs mit Zelten unterwegs und haben dann an Land irgendwie geschlafen, weil das Schiff nicht groß genug war. Und dann wurden die Schiffe größer und die Verantwortung größer und man lernt natürlich auch mehr. Klar, da hat aber auch der Freundeskreis dann eine große Rolle gespielt. Der hat sich verlagert Richtung Segeln. Und so habe ich das, was ich vorher geliebt habe, die Pferde, dafür aufgegeben und mich
dem Segeln. Das wollte ich jetzt gerade sagen, mit 15 da kommt so entweder Pferde oder Disco oder jetzt in dem Fall kam jetzt Segeln. Ausgehen war nie so Ihr Ding?
Nicht wirklich, nein. Natürlich guckt man sich das mal an, aber die Leidenschaft liegt definitiv weiter draußen und in der Natur, auf dem Wasser oder eben auch auf dem Pferderücken. Aber das ist jetzt Geschichte leider. Nee, man muss sich entscheiden. Segeln ist etwas, was viel Energie, Zeit und Leidenschaft braucht. Das ist ja wie eine Sucht. Wenn man einmal anfängt, dann will man eigentlich immer wieder aufs Wasser.
Und Segeln mit Pferd, das hat noch, glaube ich, keiner erfunden. Das geht einfach nicht. Sie haben dann Segelscheine gemacht, haben aber dann auch erstmal was Anständiges studiert.
Ja, das kann man so oder so sehen. Ich habe viele tolle Sachen studiert. Germanistik, Romanistik, Journalistik. Ich habe anschließend angewandte Kulturwissenschaften studiert. Zwischenzeitlich aber ein Volontariat gemacht, auch dann bei der Segelzeitschrift Yacht. Das heißt, es ging da schon darum, mein Hobby auch irgendwie ein bisschen zum Beruf zu machen. Und dabei bin ich dann irgendwann auch geblieben.
Jetzt gibt es Profi-Segler, die sind aber meistens im Regattabereich tätig.
Ganz schwer, damit Geld zu verdienen.
Ganz schwer, es gibt ganz wenig, vielleicht 2, 3 in Deutschland, die davon einigermaßen leben können. Es gibt andere Länder, in denen sind sie Weltstars, die bekommen dann also Werbeverträge, aber das ist in Deutschland nicht so der Fall. Wie haben Sie versucht, diese große Leidenschaft mit beruflichen Perspektiven zu verbinden?
Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man sich das Hobby und die Leidenschaft dabei nicht verdirbt. Das ist auch ein Grund, warum ich mir immer gesagt habe, ich will mit dem Skippern eigentlich kein Geld verdienen, denn dann wird es für mich zur Aufgabe, zum Job und nicht mehr zur freiwilligen Spaßaktion. Da muss man fürchterlich aufpassen, dass das nicht doch dann irgendwann mal zu anstrengend wird. Was man als Skipper auch angeheuert oder wie auch immer verdienen kann, ist verdammt wenig Geld für die Verantwortung, die man da ja übernimmt. Auch 24 Stunden am Tag ja übernimmt, das ist ja kein 8-Stunden-Job. Und so darf man es dann auch nicht betrachten, das wäre fatal.
Was macht denn einen guten Skipper aus oder eine gute Skipperin?
Ja, das sieht sicherlich auch jeder ein kleines bisschen anders, aber für mich sind sicherheitsrelevante Erwägungen immer ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur das Schiff im Griff habe und da nichts passiert, sondern dass ich meine Crew auch Sicherheit geben kann, dass ich ihr auch viel beibringen kann, auch dieses Sicherheitsbedürfnis vielleicht selber ein bisschen ernst zu nehmen. Ich glaube aber auch ganz viel Diplomatie, ganz viel Teamzusammenführung. Es sind ja nicht immer alle Leute wirklich Teamplayer, die an Bord kommen. Und das ist ein kleines bisschen Gesamtmanagementposten, den man da betreibt. Das ist ein Schiff heil und Menschen gesund über den Parcours zu bringen. Und dabei ja auch noch viel zu planen. Also gerade bei so einer großen Reise ist ungeheuer viel Planung dabei.
Wenn man häufiger so in Häfen ist, dann kann man sehen, wie es manchmal so zugeht auf Booten. Schreiende Skipper, völlig verängstigte Mitsegler, Ehefrauen, die Riesensprünge auf die Stege machen müssen und dann sagen, ich fahre nicht mehr mit. Ist das Menschliche, das, so stelle ich mir das vor, ist unter Umständen mindestens genauso wichtig wie das seglerisch-fachliche.
Ja, absolut. Denn man verbringt ja viel Zeit auf engem Raum miteinander. Also gerade wenn man jetzt Ozean überquert, da kann man nicht einfach aussteigen und sagen, hab keine Lust mehr jetzt mit dir hier in einer Kabine zum Beispiel auch zu schlafen. Das ist ja ungewohnt für die meisten Menschen, mit Fremden ein Bett zu teilen. Das sind schon auch Berührungspunkte, die ungewohnt sind. Und da braucht es viel Toleranz, viel Teamgeist, viel ja auch Leidenschaft, das, selbst wenn es mal nicht so toll ist, durchzuhalten. Und das zusammenzuführen, beginnt ja eigentlich schon bei der Crewauswahl. Gerade auf großen Strecken habe ich mir das schon angeguckt, wer geht nicht, wer passt zusammen, wo funktioniert es, wo glaube ich,
dass es nicht funktioniert. Müssen die sich bewerben bei Ihnen?
Oder ja, wir haben richtig kleine Anmeldebogen natürlich gehabt, aus denen ich schon sehen konnte, wer welche Erfahrung hat, wer welche Leidenschaft hat, wer auch bereit ist, dafür eine ganze Menge in Kauf zu nehmen. Und dann haben wir Telefongespräche meistens geführt, weil ich ja nie dort war, wo dann man sich hätte treffen können. Und meistens habe ich das Gefühl bekommen bei einem Gespräch, manchmal vielleicht auch erst in einem zweiten Gespräch, ob das funktioniert und kompatibel ist. Und es ist mir nicht immer gelungen, aber häufig habe ich da schon, glaube ich, so eine Ader dafür entwickelt, was funktioniert und was nicht funktionieren kann.
Wie ist das, diese Ängste, zum Beispiel sich eine Koje zu teilen oder auf einem Boot zu sein, nicht weg zu können auf kleinem Raum? Ist das für die, die dann mitgemacht haben, die sich darauf eingelassen haben, dann auch ein ja, Erlebnis gewesen, das vielleicht genauso groß war wie Wind und Welle und Natur?
Ja, daraus entstehen ja ganz andere Freundschaften auch, wenn man viel enger zusammenrückt. Aber das ist etwas, was wir als Segler eigentlich von der Pike auf gelernt haben und die später eingestiegen sind. Und je älter man wird, umso schwieriger ist es. Für die ist es sehr viel ungewohnter und dementsprechend außergewöhnlicher. Und wenn es dann klappt, ist es ganz, ganz toll.
Ich habe am Beginn der Sendung gesagt, Sie sind eine der wenigen Weltumseglerinnen, also nicht die nur mitgesegelt sind, sondern die auch verantwortlich diese ganze große Tour organisiert und durchgeführt haben. Woran liegt das? Das, was Sie jetzt als Anforderung nennen, sind ja eigentlich Dinge, die man häufig Frauen zuordnet, also Einfühlungsvermögen, Diplomatie und solche Dinge.
Ja, leider muss ich sagen, ich wünschte mir, es wären sehr viel mehr Frauen. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich an einem, nicht negativ auffassen, aber einem Geltungsbedürfnis, das der Mann stärker entwickelt als eine Frau. Mag man mir vielleicht jetzt auch unterstellen, nein. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es im Gesellschaftsbild deutlich anerkannter für einen Mann, sich hinzustellen, das Ruder in die Hand zu nehmen, eine Führungsposition einzunehmen und Dinge zu bestimmen. Eine Frau wird für diese Eigenschaften lange nicht so positiv gesehen und dementsprechend ist sie einfach leider in der Regel zögerlicher, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie den Nutzen daraus für sich nicht so sieht.
Sehen Sie da eine Wendung in dieser Situation? Es gibt ja mittlerweile doch viele Pilotinnen und viele Frauen, die in einem Männerberuf ihre Frau stehen.
Ganz, ganz langsam leider nur. Also diese Wende ist eine ganz kleine Kurve, die in die richtige Richtung führt, eindeutig, ja. Und wenn wir uns den jungen Segelsport angucken, den olympischen Segelsport, die Jollenseglerinnen sind genauso weit vorne und zahlreich wie die Jungs. Aber im Hochseesegelsport ist es doch noch sehr, sehr wenig. Ich glaube, ein zweiter Grund ist auch, dass das meiste Geld ja in Männerhand liegt. Das heißt, die Schiffe gehören Männern. Und dann wollen die Männer am liebsten auch das Sagen haben. Nicht so ganz einfach, das abzugeben und überhaupt auch nur Anweisungen von Frauen zu übernehmen. Damit tun sich viele dann schwer.
Ihr Beispiel könnte ja Schule machen. Jetzt hören wir Musik, die Sie ausgewählt haben, Marijke Gur. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Haben Sie das so erlebt, wenn Sie im Hafen waren, diese Stimmung?
Na klar, das ist es ja. Einfach nur aufs Meer gucken und ein kleines bisschen die Füße und die Seele baumeln lassen. Deswegen sind wir auch so gerne in der Natur.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Ein Titel, den, glaube ich, jeder mit pfeifen kann. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Marijke Gur ist heute hier unser Gast am Tisch in HR2 Doppelkopf. Spielt Musik eine Rolle beim Segeln?
Oh, unbedingt, ja. Ganz, ganz toll. Es ist einfach, gibt nichts Schöneres als so einen großartigen Segeltag, eine anständige Brise und dann richtig kräftig Außenlautsprecher aufdrehen.
Ich dachte, man genießt so die Ruhe und den Wind und das leichte Plätschern.
Die meiste Zeit, na klar, es ist nicht immer Musik an. Aber wenn, dann einfach mal so ein Stündchen die richtigen Töne. Ah, das ist toll, ganz großartig.
Haben Sie spezielle Musik gehabt? Haben Sie Rituale gehabt auf See?
Ja, ich habe früher ganz viel bei den ersten so Passdurchfahrten, das ist ja ein aufregender Moment, wo man in einen Riff reinfährt, habe ich die Moldau von Smetana gerne gespielt, weil sich das auch aufbaut, diese Spannung dann. Und wenn man dann wirklich endlich drin ist und die Ruhe einkehrt, das ist ein ganz tolles Stück.
Wir waren stehen geblieben in der Zeit, in der Sie studiert haben und sich dann überlegt haben, was mache ich beruflich? Sie waren dann als PR-Managerin, kann man das so sagen, für Segelsport vor allem tätig?
Ja, ich habe, PR finde ich, ist ja immer so ein fieses Wort, aber ich habe versucht, das ganz klar auf der journalistischen Schiene zu halten. Das heißt, anständige Texte zu machen, Pressemitteilungen rauszugeben, die auch verwendet werden können und nicht irgendwie nur anpreisend sind. Ich habe dabei viel für Regatten, also Veranstaltungen gearbeitet. Aber immer ein bisschen von allem gemacht. Ich habe auch Beratung auf Messen, alles im Segelsport. Ich habe ganz viele journalistische Texte weiterhin noch gemacht. Aber immer so viel wie möglich gesegelt.
Wann kam der Gedanke jetzt, die Welt zu umsegeln? Gab es einen konkreten Anlass?
Das war eigentlich ja gar nicht unbedingt eine Weltumsegelung, die ich geplant habe, sondern ich wollte in den Pazifik. Ich wollte, weil ich 99 war, habe ich einen Charterturn in Tahiti und umliegenden Inseln gefahren und fand das so großartig, dass ich auf jeden Fall auch die außenliegenden Inseln besuchen wollte. Und das geht nicht mit dem Charterboot. Die sind dann schlichtweg schon zu weit entfernt, als dass man das mal kurz in ein paar Wochen machen kann. Also musste irgendwie ein Boot her, um im Pazifik zu segeln. Tatsächlich der Entschluss, das wirklich umzusetzen, das sind schon immer mehrere Faktoren. Das eine ist, dass man sich irgendwie überlegt, was mache ich gerade mit meinem Leben? Ist das das Richtige? Eine Freundin ist sehr kurzfristig gestorben. Da kommt dann nochmal ein ganz schön großer Backstein da oben drauf, der sagt, jetzt und nicht warten und nicht irgendwie aufschieben und glauben, du lebst ewig. Wer weiß das schon? Wir wollten noch ganz viel zusammen segeln und das ging dann plötzlich nicht mehr. Und der dritte Faktor war, dass 2009 fing das ja eigentlich an, dass ich mir gesagt habe, jetzt mal los. Da war die Situation, die wirtschaftlich insgesamt nicht so gut, als dass vor meiner Tür ganz viele tolle Projekte standen und ich auf keinen Fall weg konnte, sondern es war wirklich mal die Möglichkeit zu sagen, ich kann es mir erlauben, ich kann mal raus, ich kann mal weg und hatte es ursprünglich für 3,5 Jahre geplant.
Jetzt ist ein Jahr länger geworden, Marieke Ruhr.
Ja.
Wo haben Sie das Jahr verbracht?
Das habe ich im Pazifik verbracht, tatsächlich da, wo es mir auch am wichtigsten war. Das ist eingeschoben worden und hat sich absolut gelohnt. Also das waren vor allen Dingen Fidschi, Vanuatu, diese Inseln und auch Tonga, die ich dann noch ein bisschen intensiver und mit mehr Zeit auch bereisen konnte.
Was war es, was Sie so fasziniert hat oder was Sie jetzt noch so fasziniert?
Also die landschaftliche Schönheit ist schon atemberaubend, wobei ich sage, ein paar Ecken gibt es sogar im Mittelmeer oder in der Karibik, die man ähnlich schön finden kann. Nein, es ist mehr ein Zusammenspiel aus der großen Weite. Es ist ja ein wirklich enorm riesiger Ozean und diese Inseln sind da stecknadelkopfgroß, so versteckt oder so schwer zu finden, so klein, dass die Menschen, die dort leben, auch ganz, ganz weit entfernt sind von dem, was wir an Wahnsinn hier betreiben und ein ganz anderes Leben leben. Und es ist unglaublich schön, nach so einer langen Zeit irgendwo anzukommen und nicht auf einem großen Kontinent mit viel Bromborium zu landen, sondern auf einer kleinen Insel, auf einer ganz weit entfernten kleinen Insel und erstmal ein bisschen das Dorf kennenlernen. Kommt jemand an und schenkt dir eine wunderbare Pampelmuse oder eine schöne Ananas und das ist alles, was einen dann in dem Moment sofort glücklich macht.
Ist die Südsee schon überlaufen? Also in den 50er, 60er Jahren, da waren Weltumsegler die Sensation überhaupt, wenn überhaupt ein Fremder auf die Inseln kam. Mittlerweile sind doch Hunderte von Booten auf Weltumsegelung. Das heißt, die Besuche sind gar nicht so außergewöhnlich mehr.
Nein,
ist das
also
zu spüren?
Man trifft jetzt keine Kinder mehr, die noch nie einen blonden oder weißen Menschen gesehen haben. Dann muss man sich von der Barfußroute entfernen. Dann muss man auf jeden Fall nördlicher oder südlicher segeln. Ein bisschen haben wir das auch gemacht, aber nur selten. Und natürlich ist es mehr, es wird mehr, aber es ist im Pazifik noch eine ganz andere Nummer als das, was wir jetzt beispielsweise in der Karibik erleben. Die ist für meinen Geschmack schon komplett überlaufen. Da reden wir davon, dass in einer schönen Ankerbucht 50 bis zu 100 Schiffe liegen und das ist Wahnsinn. Da ist es im Pazifik natürlich nicht so. Da kann man auch nochmal alleine in der Bucht liegen oder mal mit 2, 3 Schiffen, das ist gut. Und wenn es 10 sind, ist es auch toll, denn da sind ja mindestens 5 Freunde drunter, die man schon kennt und mit denen man den gleichen Weg gemacht hat und sich freut, auch sich wiederzusehen.
Diese Freundschaften unterhalb der Segler, sind die ein Aspekt, der Sie auch im Rückblick sehr befriedigt?
Ja, das ist
etwas, ja, wie eine Notgemeinschaft, man steckt ja
das wächst
in derselben Rolle.
Das wächst einfach so zusammen, weil man die gleichen Dinge einfach alles teilt und sich auch gegenseitig ungeheuer viel hilft. Also wir hatten beispielsweise ein kleines technisches Problem, wo etwas zu schweißen war. Das findet man natürlich vor Ort nicht, keine Chance. Wo soll man einen Betrieb finden, wenn es noch nicht mal eine Werkstatt gibt? Und ein befreundetes schwedisches Paar mit 3 Kindern an Bord, die hatten ein kleines Schweißgerät und haben uns dann mal kurz in der Ankerbucht wirklich mit dem Ding immer hin und her gefahren, haben wir zusammen das repariert. Das sind schon Momente, die vergisst man nicht. Und wir sind dann alle außerhalb der Gesellschaft. Also wir sind ein kleiner Teil, finden uns auch zusammen, leben aber ein ganz anderes Leben als das, was wir zu Hause kennen.
Wie sehr konnten Sie denn in die Gesellschaft auf diesen Inseln eintauchen? Ist man da immer der Fremde geblieben bis zum Schluss?
Ja, das würde ich schon sagen. Das dauert Jahrzehnte, bis man tatsächlich dort so ins Leben integriert wird, dass man als ihresgleichen angesehen geht, gar nicht. Denn wir kommen schon aus einem anderen Kulturkreis. Wir sind woanders geboren. Wir haben eine andere Hautfarbe. Aber es ist ganz, ganz schnell, dass man Freundschaften knüpft und abends am Feuer zusammensitzt oder sich gegenseitig zum Essen einlädt und einfach auch ein bisschen erzählt aus dem eigenen Leben, aus dem, was zu Hause ist oder das, was wir vor Ort kennenlernen, wie man eine Kokosplantage anlegt, habe ich gelernt. Ganz, ganz viele Dinge, die man dann teilt und sich doch dabei ganz schön nahe kommt, obwohl die Kulturen so unterschiedlich sind.
Was denken die sozusagen über die reichen Menschen aus der Welt, die mit einem großen Segelboot dahin kommen und da vielleicht etwas suchen, was sie im eigenen Leben nicht haben?
Also ich bin immer sehr, sehr positiv aufgenommen worden, wobei ganz klar mir auch bewusst war, ich bin mit einem Riesenschiff, mit einem ungeheuren Wertgegenstand unterwegs und werde von denen selbstverständlich als ein reicher Weißer angesehen. Aber immer freundlich, immer positiv, immer willkommen und nicht so, das ist natürlich ein bisschen unabhängig davon, wo man sich befindet, aber selten so, dass die Leute ankamen und was wollten, sondern sie wollten uns kennenlernen. Sie wollten mit uns in Kontakt treten. Sie haben sich gefreut, dass jemand vorbeikam. Das liegt selbstverständlich daran, dass es nicht so viele sind. Wenn es mehr wären, dann würde es irgendwann auch zur Belastung werden. Aber man tauscht Dinge aus, man schenkt sich gegenseitig was, man verkauft sich auch gegenseitig gegebenenfalls was oder wir haben uns von denen bekochen lassen und dann dafür mitgebracht, was wir in unseren Bordschränken hatten. Also es ist ein schöner Austausch eigentlich.
Sie haben, Marieke Gur, diese Weltumsegelung finanziert, indem Gäste an Bord gekommen sind, die mit Ihnen gesegelt sind, 140 Gäste insgesamt etwa. Was sind das für Menschen? Was haben die gesucht bei Ihnen?
Das war eine wilde Mischung. Es waren natürlich auch Freunde und Familie. Meine Mutter beispielsweise war 5-mal dabei. Das war ganz, ganz toll. Das waren Freunde, die schon immer mal dort segeln wollten, wo ich dann hingekommen bin. Das waren aber auch viele Fremde. Und das ist für mich dann immer wieder neu, auch zu sehen, was an Bereicherungen oder auch an Schwierigkeiten kommt da auf mich zu. Sehr, sehr unterschiedlich. Es waren Menschen, die noch nie segeln waren, die überredet wurden mitzufahren und dadurch das Segeln kennengelernt haben, was mich dann immer ganz glücklich macht. Es waren Leute, die selber schon geskippert sind und ganz viel gesehen haben von der Welt, aber eben kein eigenes Schiff oder eben auch nicht diese weit entfernten Regionen bereisen konnten alleine. Eine ungeheure Mischung. Ja, auch nicht nur Deutsche, Österreicher, Schweizer, Franzosen, Polen, Spanier, querbeet, aber hauptsächlich deutschsprachig.
Sind Sie ein Mensch, der Angst kennt?
Also Angst ist etwas, was ganz klar nur im Wege steht, nicht hilft. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mir auch immer wieder realisiere oder
klar mache. Kann man das abschalten?
Das wissen wir ja alle. Man kann aktiv dagegen wirken, ja. Also ich glaube, Angst ist etwas, was man aktiv bekämpfen kann. Und wenn man es gar nicht erst richtig zulässt, dann entwickelt sie sich auch nicht. Respekt ist was anderes und ganz, ganz wichtig, gerade auf See. Wir müssen uns mit den Elementen auseinandersetzen und die tun einfach, was sie wollen. Da können wir keinen Einfluss nehmen, sondern wir können uns nur vorbereiten, so gut wie möglich. Und das ist etwas, was mir dann auch hilft. Ich weiß, ich kann planen, ich kann auch sehr viel besser als früher beispielsweise Wetterdaten empfangen und wissen, wo sich was zusammenbraut, wo ich besser einen Umweg fahre oder später losfahre. Das sind alles Möglichkeiten, die nicht garantieren, dass man keine schwierigen Situationen erlebt, aber die es sehr viel leichter machen. Und ich bin ein Mensch, der dann gerne plant und vorausschauend auch vorsichtig fährt, eher mal ein bisschen abbremst, damit nichts kaputt geht. Und dadurch bin ich ganz gut dadurch gekommen.
Also wenn man Bücher von Weltumseglern liest, dann findet man schon immer wieder so Kapitel, in denen sie aufgeben wollten, in denen sie verzweifelt waren, in denen die Angst sie auch übermannt hat.
Ich glaube, es war früher sehr viel schwieriger, ganz ehrlich. Da gab es eben diese Möglichkeiten, nur selten wirklich hier Wetterdaten zu bekommen. Und schwere Stürme ergeben sich manchmal auch kurzfristig, das ist schon richtig. Und vielleicht ist es auch ein bisschen Glück, dass ich hatte, dass ich nicht so schwere Stürme erlebt habe. Aber es ist ja auch immer ein kleines bisschen die Frage, was für ein Schiff beispielsweise. Ich habe ein großes Schiff gefahren, für das viel Wind dann eben auch unter Umständen noch kein großer Sturm ist, sondern eben nur schweres Wetter.
Also 15 Meter Rumpflänge, das ist für ein Katamaran ein großes Schiff. Wenn man das jetzt mal von oben sehen würde, auf dem Meer, ist es doch ein sehr kleines Schiff.
Von oben ganz klar, das wird ganz schnell sehr, sehr klein. Man ist ein Spielball, wenn man nicht sich richtig vorbereiten kann oder wenn es einen überrascht. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und dieses Boot ist nicht nur stark gebaut, sondern ich habe einfach auch sehr viel Zutrauen und Vertrauen in das Schiff gehabt und mich immer sicher gefühlt.
Wie stark waren Sie von der Technik abhängig? Also es gibt Weltumsegler, die nur noch mit einem Watermaker, also es ist einem Gerät, das über so ein Osmoseverfahren aus Seewasser Trinkwasser macht, die verlassen sich zu 100% auf die Technik. Haben Sie das so gemacht?
Das geht nicht, das kann man nicht. Die fallen immer mal wieder aus. Da hat mich häufig im Stich gelassen und ich musste dann viel reparieren oder wir auch. Aber eine gute Errungenschaft der heutigen Zeit und ein großer Komfortgewinn, ganz klar. Gleichzeitig sind aber andere Dinge viel, viel wichtiger, also überlebenswichtig. Das ist das als allererstes ist natürlich das Schiff und der Mast und die Segel, die Hauptpflege brauchen und die am wichtigsten funktionieren müssen. Und nicht zuletzt heutzutage auch Elektronik, ganz klar.
Ja, Sie haben uns gesagt, diese kleinen Inseln, die liegen so verteilt darin. Das war ja früher das große Problem, diese Inseln zu finden, als man nur einen Sextanten hat und astronomisch navigieren konnte. Haben Sie sich da auf die elektronische Navigation, also über GPS, da auf 100% verlassen oder hatten Sie noch ein Navigationsbesteck dabei?
Also ich habe auch den Sextanten dabei. Ich wäre aber...
Sie könnten ihn auch entsprechend einsetzen und berechnen?
Theoretisch ja, praktisch habe ich das natürlich viel zu selten gemacht und ganz klar wäre die Abweichung so viel größer als das, was unsere elektronische Navigation kann, was nicht bedeutet, dass man sich hundertprozentig darauf verlassen darf. Das Allerwichtigste sind und bleiben die Augen und das, was wir irgendwie
tatsächlich sehen. Augapfelnavigation.
Ja, ganz wichtig, sehen, gucken, aufpassen, Wasserfarben lesen. Das ist die tägliche Navigation. Und das ist ja wirklich so, auf dem Wasser sind wir sicher, aber in Landnähe, da wird es gefährlich für ein Boot. Es gab auch Ecken, wo die Karten einfach überhaupt nicht stimmten. Das heißt, weder das Papiermaterial, noch dann die daraus resultierenden elektronischen Seekarten. Ja, dann muss man einfach nur gucken. Schauen, sehen, vorsichtig sein, sich vorantasten und alles gut gegangen.
Es gibt unter Seglern auch die Diskussion, dass die Stürme sehr viel gefährlicher werden und auch sich Wellen, Gebirge bilden, die es vorher gar nicht gegeben hat. Ursache soll der Klimawandel sein. Haben Sie diese Diskussion miterlebt?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen El Niño ist immer wieder ein Thema und die Jahre, in denen das Klima und die Stürme so stark verändert, dass sich viele Dinge umkehren. Wir haben früher richtige Muster gehabt, nach denen wir segeln konnten. Die ziehen sich immer mehr zurück. Natürlich haben wir schon noch die Cyclone Season und die Hurricane Season, das heißt diese tropischen Konzentrationen. Aber alles andere ist schon deutlich verlagert oder gestört, würde ich auch fast sagen. So, dass wir jeden Tag, jede Situation eigentlich immer wieder neu angucken müssen.
Jetzt mussten Sie natürlich auch die Verantwortung tragen für diese Crew. Mussten Sie auch manchmal Ängste herunterbeten mit den Menschen?
Na klar, also das ist die erste Aufgabe eigentlich eines Skippers, Vertrauen zu schaffen und den Leuten das Gefühl zu geben, das Schiff ist sicher, ich kann es sicher führen, sie können sich mir anvertrauen. Aber das gelingt natürlich nicht bei jedem. Und es gibt schon auch Menschen, die solche Situationen ganz, ganz neu und ganz, ganz ungewöhnlich waren. Als erstes wird es dann Seekrankheit in der Regel. Der ein oder andere ist einfach stärker anfällig dafür. Aber das gibt sich, das legt sich dann irgendwann und dann wächst das Vertrauen ins Boot. Die Mitsegler merken, dass eigentlich das gar nicht so schlimm ist. Man gewöhnt sich ja auch an 2, 3, 4 Meter Welle nach ein paar Tagen. Zu Anfang ist das ganz fürchterlich und ganz viel und ganz ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran.
Und da wird man schon seekrank, wenn man zuhört. 4 Meter Welle. Haben Sie Probleme jemals gehabt mit Seekrankheit?
Ich selber fast gar nie und jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich nicht mehr, glücklicherweise.
Das ist ein Segen für einen Segler.
Ja, absolut. Ja. Bin ich auch sehr dankbar.
Wie haben Sie es mit der Verpflegung gemacht? Haben die Leute immer was zu essen mitbringen müssen oder sind Sie dann in den Supermarkt gegangen, haben dann mit 10 Wagen, sind Sie wieder raus aus Boot?
Ja klar, jeder musste einen ganzen Koffer voll Schwarzbrot mitbringen. Nein, natürlich nicht. Wir haben immer dort eingekauft, wo es frisch war und wo es auch einheimische Produkte gab. Aber in vielen Ecken konnte man auch gar nicht einkaufen und so musste ich dann ein bisschen vorbeugen. Also ich habe beispielsweise in Panama, das ist so das Tor zum Pazifik, 3x6 Einkaufswagen voll gefüllt mit allen möglichen. Das fängt ja an bei Dosen Gemüse, Marmelade, sonstige Geschichten, Sirupe, was man unterwegs alles überhaupt nicht bekommt. Und dann die frischen Dinge haben wir immer alle zusammen eingekauft und auch jeder hat an Bord gekocht. Also es war jetzt nicht meine Aufgabe, auch noch alle zu versorgen. Aber ich hatte natürlich den Überblick, was ist da und was gibt es her, was kann man machen. Wir haben viel gefischt, ganz klar. Auch ein großer, wichtiger Bestandteil unserer Nahrung. Und auch sehr lecker, ganz frisch auf dem Tisch. Das ist schon was Feines.
Einem entgeht man nicht, nämlich der Bürokratie, den vielen Formularen. Wie haben Sie die Bürokratie erlebt?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, denn das potenziert sich allerdings auch. Ich habe früher schon viel in der Karibik gesegelt, da ist es tatsächlich ja auch so. Von Insel zu Insel muss man einklarieren, ausklarieren, einklarieren. Jedes Mal ein neuer Start. Und sie wollen auch alle sehr ernst genommen werden und respektiert werden. Finde ich okay, ist aber ein bisschen mühselig. Und so Extras wie Panama-Kanal, klar, das kostet richtig wochenlange Vorbereitung und einen Agenten und viel Geld. Aber es ist auch ein ungeheures Bauwerk, ist auch ein Wahnsinnsaufwand, der betrieben wird, um uns dadurch zu schleusen. Aber es ist ein Erlebnis, was lange bleibt, ganz klar. Es gibt andere Länder, die sind noch viel schwieriger. Indonesien beispielsweise. Es ist eine Willkür teilweise auch, die einem da entgegenschlägt. Und dann muss man Ruhe bewahren, gelassen bleiben, was mir nicht immer gelingt. Nach so 2-3 Tagen immer noch nicht am Ziel sein, ist dann schon anstrengend.
Wir hören jetzt wieder Musik. Sea Fever von John Ireland. Das ist ein Mensch, der sagt, ich muss unbedingt wieder auf See hinaus und ich brauche ein Boot und ich brauche einen Stern, dem ich mit diesem Boot folgen kann.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels creak and the wind sun and the white sails shaking. And a grey mist on the sea's face.
Bryn Terfel, begleitet von Malcolm Martineau, mit Sea Fever von John Ireland. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit der Weltumseglerin Mareike Gur und Hans-Jürgen Mente. Mareike Gur, einem Stern hinterher segeln, haben Sie das erlebt? Macht man das tatsächlich?
Auf jeden Fall sind es Anhaltspunkte, ganz klar. Wenn man in der Nacht segelt, hat man ja keinen Horizont mehr in der Regel. Und dann braucht man schon, wenn man jetzt selber steuert, einen Anhaltspunkt. Und für mich war Orion, also der Orion, immer ein ganz wichtiger Begleiter, wenn ich nachts auf Wache gekommen bin und der war am Himmel, war wieder alles in Ordnung.
Gab es Begegnungen mit anderen Lebewesen auf See, mit Walen, Delfinen, fliegenden Fischen?
Oh, jede Menge, natürlich. Das ist ja das Schöne. Wir sind nicht allein da draußen. Da gibt's jede Menge. Das große Wahnsinnserlebnis sind immer die Wale, weil sie einfach so majestätisch riesig sind. Das kommt aber seltener vor. Viel und häufig haben wir Delfine, die kommen, spielen mit der Bugwelle, bleiben ein halbes Stündchen, gucken hoch und das sind großartige Begleiter.
Kann es aber auch langweilig werden? Oder gibt es immer was zu tun? Oder haben Sie einen großen Bücherschrank an Bord gehabt?
Ja, also mir wird nie langweilig. Es ist immer viel zu tun. Aber es gibt schon auch Menschen, die mit dieser großen Weite nicht klarkommen. Sehr selten. Und wenn man das dann erst auf dem Wasser bemerkt, ist es natürlich ein bisschen zu spät. Aber es ist einfach auch die Chance, die Möglichkeit, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, sich ein bisschen mit Dingen zu befassen, die sonst keinen Raum haben, keinen Platz finden im täglichen Leben. Und ja, ganz klar, Bücher sind für mich sowieso ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und der meisten Menschen an Bord, die bringen was mit oder leihen sich was aus, ist ein großer Austausch und auch Gespräche über Bücher sind natürlich wunderbar.
Was haben Sie gelesen, was hat Sie besonders beeindruckt?
Ganz klar viel James Cook gelesen oder die Biografien und Berichte.
Also Seefahrerliteratur?
Nicht nur, nein, auf keinen Fall. Einer meiner Liebsten ist Bodo Kirchhoff beispielsweise. Aber querbeet, also ich lese sehr gerne sehr viel und wenn es dann mal stressig ist und ich mich so ein kleines bisschen wegbeamen muss, lese ich auch ein Krimi. Das ist dann die leichte Möglichkeit, ist wie andere Leute vielleicht einen Fernseher anschalten, nehme ich dann ein leichtes Buch zur Hand.
Mareike Gur, Sie haben uns vorhin gesagt, das Gefährliche ist weniger das Wasser, es ist immer das Land und die Landnähe leider auch seit einigen Jahren wegen Überfällen, wegen Piraterie. Haben Sie da...
Ich will das nicht runterreden, aber ich glaube nach wie vor, dass das Leben an Land gefährlicher ist als auf See. Es ist die Piratengefahr ist etwas, was auch besondere Ängste hervorruft und deswegen so viel Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt wird. Es ist schrecklich, was passiert, aber es hängt ja auch zu einem großen Teil an unserem ungeheuren Gefälle zusammen. Die Menschen, die solche Überfälle machen, haben einfach nicht viel zu verlieren. und sehen sich dementsprechend auch im Recht, uns, die so viel haben, etwas zu nehmen. Wenn es das Leben ist, dann hört es ganz klar auf, irgendwo einen Sinn zu haben.
Den sozialen Gefällen kann man nicht entgehen auf einer solchen Tour. Sie haben das Beste draus gemacht. Sie haben auf Haiti ein Kinderheim besucht, das Sie seit Jahren unterstützen.
Ja, 2011 war ich also das erste Mal da und jetzt 2013 dann mit diesem Katamaran das zweite Mal. Und kaufe einfach vorher ein mit Spenden, die ich gesammelt habe und bringe alles, was notwendig ist. Und Haiti ist das tatsächlich immer noch absolut ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Es herrscht eine ganz große Not und die Kinder sterben, wenn sie nichts an Hilfe bekommen. Sie können sich nicht selber ernähren, es geht gar nicht. Ein Waisenhaus ist darauf angewiesen, auch von außen Unterstützung zu erhalten.
Ein Kinderheim, ein Waisenhaus von einer kanadischen Nonne?
Ja, eine franko-kanadische Schwester, die an den Orden Franz von Assisi angebunden ist. Aber das Großartige ist, die hat ihr Leben tatsächlich seit 30 Jahren diesen Kindern verschrieben und ist sowas von selbstlos da. Wow, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und wenn man sie mal so hört, weiß man, auch sie muss manchmal Hunger leiden, weil einfach nicht genügend da ist. Das können wir uns in unserer Welt überhaupt nicht mehr vorstellen.
Wir haben viel über Ängste gesprochen. Ich habe festgestellt, Sie haben keine Angst auf See gehabt. Gab es denn Angst vor dem Wieder-Zurückkommen, als Sie dann die Elbe runter sind und gesagt haben, jetzt ist A vorbei und B, jetzt beginnt etwas Neues, das ich ja nicht planen kann wie eine Weltumsegelung?
Ja, sehr viel eher. Also das Leben hier ist so anders und es ist so kanalisierter eigentlich. Es ist weniger frei, es ist immer wieder irgendwas in Termine, es ist Druck, der aufgebaut wird. Und wir machen uns eigentlich selber damit nicht wirklich glücklich, finde ich.
Druck ist ein gutes Stichwort, denn Sie sind gerade dabei, ein Buch zu schreiben über diese Reise. Wann wird das ungefähr erscheinen?
Ja, wahrscheinlich ein kleines bisschen später als geplant. Der Druck wird jetzt doch stärker. Im Frühjahr irgendwann wird es fertig werden. Und ich möchte damit nicht nur festhalten, was ich erlebt habe, sondern andere auch teilhaben lassen und ein kleines bisschen die Möglichkeit bieten, selbst vielleicht am Schreibtisch davon zu träumen und selber loszufahren irgendwann.
Jetzt gibt's Weltumsegler, die sagen, einmal reicht mir, ich habe es gemacht. Und es gibt andere, die legen bald wieder los. Wie wird das bei Ihnen sein?
Das sind zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt noch so ungeheuer viel zu sehen, was ich ganz gerne besegeln möchte. Und das zweite ist tatsächlich, es ist ja nicht einfach, wieder in eine Gesellschaft sich einzufügen, die man für gar nicht so sinnvoll hält oder an der man zumindest zweifelt. Das ist etwas, was schwer fällt und irgendwo die Mitte wünsche ich mir. Ich wünsche mir auch, in dieser Gesellschaft wieder so Fuß fassen zu können, dass ich mich hier wohlfühle, gleichzeitig aber auch genügend Zeit zu finden, die Welt zu bereisen.
Mareike Kuhr, wo auch immer der Weg Sie hinführt, alles, alles Gute. Wir hören noch ein bisschen Musik,
Dankeschön. Die
Sie ausgesucht haben. George Winston, Thanksgiving heißt dieses Stück, das wir hören noch. Das war HR2 Doppelkopf mit der Weltumseglerin Mareike Kuhr. Danke fürs Zuhören, sagt Hans-Jürgen Mende.
Vielen Dank.